Was mich im Moment hier wirklich unglaublich umtreibt und beschäftigt, das ist diese Frage nach der Arbeit und den Arbeitsgebieten. Also wir sind mittlerweile der festen Überzeugung, dass die Gewerbegebiete eigentlich die interessanten Orte für die Zukunft sind.
Hallo und willkommen zum Morgenbau, dem Podcast mit Gesprächen zum nachhaltigen Bauen. Ich bin Anne Isop und begrüße euch zu dieser neuen Folge. Heute spreche ich mit Andreas Hofer. Er ist Intendant der IBA 27. Das ist die internationale Bauausstellung, die 2027 in der Stadtregion Stuttgart stattfinden wird. Hier arbeitet man an einem neuen Bild von Stadt und Region. Dabei ist der Begriff der produktiven Stadt sehr wichtig. Andreas Hofer ist künstlerischer Leiter der IBA 27. Er ist Architekt, hat an der ETH Zürich studiert und war in Zürich maßgeblich an der Entwicklung des genossenschaftlichen Wohnbaus beteiligt. Schon damals haben er und seine Mitstreiterinnen nicht nur im Einzelobjekt gedacht, sondern immer auch städtebaulich. Das tut er jetzt auch in Stuttgart. Die Region ist von Hochtechnologie geprägt. Wir kennen viele der Firmen, die dort ansässig sind. Und es gibt eben hier noch immer viel produzierendes Gewerbe. Deshalb sieht Andreas Hofer gerade in dieser Region ein großes Potenzial in der Weiterentwicklung von Gewerbegebieten. Die IBA 27 will solche monofunktionalen Strukturen transformieren. Also reine Gewerbegebiete sollen auch mit neuen Funktionen durchmischt werden, sodass eben die sogenannte produktive Stadt entsteht. Das ist eine Stadt, in der Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Gewerbe eben nebeneinander existieren kann. Im ersten Teil des Gesprächs erzählt Andreas Hofer uns von seinen Erfahrungen aus Zürich, über die Hausbesetzerszene und über die Gründungen der Wohnbaugenossenschaften. Im zweiten Teil geht es dann um die Weiterentwicklung bestehender Gewerbegebiete. Für ihn, das werdet ihr auch gleich hören, sind das die interessantesten Orte der Zukunft und eine Herzensangelegenheit. Guten Tag, Herr Hofer.
Guten Tag, Frau Wiesop.
Wir sind hier in der Zentrale der IBA Stuttgart. Ich möchte mit meinen Fragen aber gerne in Zürich beginnen. Sie haben ja in Zürich studiert und waren damals selber von den hohen Mietkosten betroffen. Vielleicht können Sie so ein bisschen aus der Zeit erzählen und wie es gelungen ist, aus so einer schwierigen Situation dann doch diese in eine Innovation zu verwandeln.
Es war tatsächlich eine sehr schwierige Zeit. Ich bin zum Studium nach Zürich gekommen, anfangs 80er Jahre. So den explosiven Moment, 1980, Jugendbewegung, große Demonstrationen, das habe ich nicht mehr erlebt. Aber das hat sich dann so aus einer stark Kulturjugendbewegung immer mehr in eine Wohnungsnotbewegung verwandelt. Also Zürich hat ein Viertel der Bevölkerung verloren in dieser Zeit der Industrialisierung, ganz schwierig, und trotzdem gab es keinen günstigen Wohnraum. Also Ende 80er Jahre sind dann noch die Zinsen explodiert und dann hat das Ganze in einem riesigen Immobiliencrash geendet und dann ging mal gar nichts mehr. Und ich bin da also so quasi mit großer Euphorie von der ETH als Architekt in die Arbeitslosigkeit entlassen worden mit all meinen Kolleginnen und Kollegen. Und ich bin dann irgendwie in Zürich hängen geblieben mit dieser ein bisschen verrückten Idee, in diesem Stadtentwicklungs-Deindustrialisierungsprozess, da werden Flächen frei. Das war auch eine riesenpolitische Debatte damals. Was soll man mit denen machen? Die Banken haben gesagt, wir haben jetzt den Computer erfunden, wir brauchen jetzt diese ganzen Industrieareale für unsere Rechenzentren. Wir auf der anderen Seite haben gesagt, also das wird Stadt, das muss Stadt werden, das muss auch Stadt der Zukunft werden, diese ganzen Nachhaltigkeitsthemen. Und nach Jahren des Hin und Hers und der immer noch anhaltenden Immobilienkrise haben wir dann so dieses historische Fenster erwischt, wo ein ziemlich verrufener Mischkonzern aus Waffen, Immobilien und alles, was man nicht haben will, gesagt hat, wir hätten da ein Grundstück und keine Idee.
Okay, und wie ist der Kontakt entstanden?
Es gab so eine kleine Vorgeschichte, wo Leute aus dieser Jugendbewegung ein Haus von denen besetzt haben. Und da gab es dann Verhandlungen und der CEO hat denen sogar ein Ersatzangebot gemacht. Wir hätten da irgendwo eine Halle, die leer steht. Von daher war das eine öffentliche Person. Und wir waren da so, wir hatten einen Verein gegründet, ein kleines Büchlein geschrieben. Also wir waren in dem Sinne auch bekannt. Und da gab es dann so verschiedene Korrespondenzen mit der Baubürgermeisterin und schlussendlich ist dann so ein Brief zu ihm gelangt und er hat uns dann zu einem Gespräch eingeladen.
Und das war dann die Grundlage, dass Sie eine Genossenschaft gegründet haben?
Wir hatten die Genossenschaft schon 2-3 Jahre vorher gegründet. Okay. So für uns ein wichtiger Punkt war übrigens Wien. Wir wurden da vom Architekturzentrum damals noch im Provisorium eingeladen, haben da campiert und eine Ausstellung gemacht und so diese Ideen vorgestellt. Also das Bild war irgendwie schon da, aber natürlich der Ort nicht und auch das Geld nicht. Wir haben dann 1995 die Genossenschaft gegründet und ernsthaft versucht, Verhandlungen aufzunehmen. Und das war dann 2-3 Jahre später, als die auf uns zugekommen.
Aber Sie sagen, Sie hatten ein Bild. Also es ist ja ein Gegenbild zu dieser vertragten Situation in den Städten, wo kein Wohnraum da ist oder die viele sich den Wohnraum nicht leisten können. Was ist dieses Gegenbild, was Sie entworfen haben und dann auch versucht haben umzusetzen?
Also ich würde darauf gerne architektonisch antworten. Ich war so die letzte Generation, die an der ETH noch in diesem supermodernistischen Gedankengut ausgebildet wurde. Also der Alfred Roth, der ja seinerzeit für den Le Corbusier hier in Stuttgart die Bauleitung auf dem Weißenhof gemacht hat, der hatte noch so jedes Jahr einen Gastauftritt und hat da die Messe gelesen über die klassische Moderne quasi. Und ich bin in dieser Welt ausgebildet worden, das hat mich auch sehr stark fasziniert und habe dann aber gemerkt, dass das irgendwie aus der Zeit gefallen ist, nicht mehr so richtig funktioniert. Also damals vielleicht eher noch geahnt, heute weiß ich darüber mehr. Und wir hatten dieses sehr kommunitäre Bild der Stadt, der Gemeinschaft, des Wohnens und Arbeitens, der Dichte. Das haben wir auch in diesem Büchlein, das Kraftwerk 1 hieß, schon so aufgeschrieben, hatte sicher auch etwas mit dieser Hausbesetzungs-Alternativszene zu tun, wo man solche Dinge natürlich auch eingeübt hat, also Zusammenwohnen, teilweise unter prekären Zuständen, was so den Komfortstandard betraf. Also diese Community in Zürich gab es schon immer, wurde immer zusammengewohnt. Die Stadt ist viel zu teuer. Das heißt, wenn du da als junger Mensch bist, musst du dich irgendwie organisieren. Also es gab so eine Praxis des Prekären und aus der dann aber irgendwie das positive Bild, dass man das auch zu einem lebenswerten Raum gestalten könnte.
Aber wenn ich das jetzt richtig weiß, Kraftwerk 1 war ja die erste junge Genossenschaft, die dann entstanden ist und jetzt sind ja mehrere noch nachgekommen. Also es hat irgendwie so einen Stein ins Rollen gebracht.
Es gab vor uns schon die Vogeno, die wurde in den 80er Jahren gegründet, auch schon aus der Idee heraus bestehende Häuser, die irgendwie verkauft werden, Erbengemeinschaften und so weiter, die quasi aufzukaufen und so der Spekulation zu entziehen. Dann gab es parallel zu uns Karthago. Die sind dann explizit aus einer Besetzung heraus entstanden und begannen dann mit der Stadt zu verhandeln, ob sie irgendwo ein Grundstück kriegen. Und wir waren dann Kraftwerk. Was uns auszeichnete, war dieses Größenwahnsinnige. Also wir wollen Stadtentwicklung machen, wir wollen Großprojekte machen, wir wollen auch neu bauen. Das war schon das Spezielle, was sich dann auch als Erfolgsmodell erwiesen hat in ganz vieler Hinsicht. Integration, Diversität. Wir haben da ja ein Bürogebäude gebaut, was damals für Genossenschaften absolut tabu war. Und natürlich zum Preis, dass es eigentlich komplett verrückt war. Also wir hatten nichts und das Ding hat 50 Millionen gekostet. Das war dann nicht so ganz einfach.
Jetzt sind Sie ja Intendant der EBA Stuttgart. Inwieweit wird es hier auch im Wohnbau neue Impulse geben?
Im Wohnungsbau erleben wir jetzt genau diesen Moment, den wir vor 20 Jahren in Zürich erlebt haben. Spannend. Dass über eine ökonomische Krise, die wir im Moment in Deutschland im Wohnungsbau haben, über diese alten Bestände, die es ja auch gibt, teilweise auch genossenschaftlich geprägt, wahnsinnig spannende Geschichten, wie das entstanden ist nach dem Zweiten Weltkrieg mit Flüchtlingen, die zurückkamen und so, sehr eindrücklich. Die sind jetzt an so einem Punkt, wo sie sich tatsächlich diese Fragen auch stellen. Und nicht die gleichen Antworten, aber zumindest eine Offenheit da ist. Es gab hier in Süddeutschland noch so diesen Umweg über die Baugruppenmodelle. Dafür ist ja dann Tübingen und Freiburg bekannt geworden. Mhm. Da kämpfe ich ein bisschen, weil ich glaube, das ist ein Irrweg.
Die Baugruppe.
Aha. Und da hat man, glaube ich, viel Zeit verloren und sich ein bisschen verplempert. Aber das löst sich im Moment auf und viele dieser Gruppen, gerade hier in Stuttgart, merken, dass mit dem Haus kaufen und da mit 10 befreundeten Familien zusammen ein schönes Projekt zu machen, das kannst du vergessen. Also das gibt der Markt nicht mehr her. Und da gibt es jetzt auch diese lustige Kooperation von teilweise traditionellen Genossenschaften mit jungen Gruppen. Mhm. Also im Moment ist gerade ein Projekt im Bau, das war vor meiner Zeit entschieden, wo eine traditionelle Genossenschaft gesagt hat, wir machen da 150, 200 Wohnungen, mhm. kommt doch zu uns, wir bauen euch da hinten noch das Haus hin, wo ihr euer, euer Wohnmodell machen könnt. Ihr müsst euch nicht um Baukosten und das ganze Zeug kümmern. Es gibt da einen Generalmietvertrag. Und die machen das natürlich, weil sie clever sind. Die schauen dann immer da hinten links, oder was die da machen und ob das funktioniert und was sie vielleicht auch in ihre Standardprogramme einbeziehen können. Also da passieren sehr ähnliche Verschiebungen. Wir hatten heute Morgen mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft einen Riesenkoloss mit 18.000 Wohnungen. Die haben jetzt von der Stadt ein Grundstück angeboten bekommen, so in einem total kreativen Bahnbrachenareal und dann auch gemerkt, also das mit den Standardwohnungen funktioniert da vermutlich nicht so richtig und sind jetzt nicht mit großer Begeisterung, aber machen jetzt diese Schritte Richtung neue Wohnformen, Wohnen und Arbeiten, vielleicht auch eher für ein kreatives Milieu so ein Projekt zu entwickeln. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt wird. Gespannt und zuversichtlich. Also die Zeit arbeitet, glaube ich, für uns.
Das finde ich spannend, dass Sie sagen, wir sind jetzt in einer ähnlichen Situation wie damals in Zürich. Also ich habe da eigentlich zwei Fragen, zwei Gedanken, dass man auf der einen Seite näher zusammenrücken muss, also vielleicht auch neue Wohnformen ausprobieren kann. Auf der anderen Seite sagt man ja, Wohnen ist was sehr Konservatives. Wie geht man damit um oder welche Unterstützung gibt es da?
Also wir sind natürlich in einer wahnsinnig reichen Gegend. In einer Gegend, die auch noch sehr stark von einer ländlichen Herkunft geprägt ist. Ich kenne die Diskussionen übrigens aus der Schweiz auch. Also so ein urbanes Selbstbewusstsein gibt es hier auch in der Stadt Stuttgart nicht unbedingt.
Okay. Mhm.
Das hat auch etwas mit der Geografie zu tun. Also du hast eine Mehrheit der Menschen, die politisch in der Stadt Stuttgart leben, die wohnen eigentlich auf dem Land,
also
in diesen Vororten ringsrum. Mhm. Und von daher ist der Schritt schwieriger. Er passiert aber im Moment über die Ökonomie. Mhm. Also diese Wohnflächenzunahmen, das haben die in den 20er Jahren schon gewusst mit der Wohnung für das Existenzminimum. Also Wohnfläche ist in einer Hochpreisphase fast die einzige Möglichkeit, günstig zu bleiben. Mhm. Und dann kommt natürlich noch die ganze ökologische Seite mit Sharing, mit Suffizienz.
Jetzt haben Sie ja auch die Ökologie angesprochen. Fällt die nicht dann oft hinten runter, wenn es wirklich knapp ist?
Ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch.
Ja, okay. Mhm.
Nein, ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch. Also das haben wir auch so bei der Weiterentwicklung von Wettbewerben in Zürich und was sollen wir da unter hohem ökonomischen Druck überhaupt noch bauen, ist das Fazit, dass zumindest in erster Runde Ökologie gleich Ökonomie. Mhm. Also kompakte große Gebäude, effiziente Erschließungssysteme, keine Glasfassaden, banale Dinge. Das ist teuer und unökologisch. Und also da stimmt es mal so auf einer städtebaulich-geometrischen Ebene. Und das geht aber wirklich auch weiter. Also das machen wir, da habe ich hier jetzt viel gelernt in Stuttgart, Bauen im Klimawandel, Klimaadaption, Beschattung. Also gewisse Themen haben natürlich schon an Dringlichkeit. Also wenn ich jetzt an Klimawandel und die seit ein paar Jahren Lebenszyklus-Diskussion. Wir haben das auch schon begonnen, Suffizienz, solche Sachen. Aber dann bis in diese Kreislaufwirtschaftsthemen hinein. Und weil wir hier auch immer in Frage gestellt wurden, interessanterweise vor allem von grüner Seite. Wir haben 2-3 Projekte, wo wir uns dann doch für den Ersatzneubau entschieden haben.
Ich habe bei einigen gelesen, ja.
Wo es dann richtig kritisch wurde, das war bei diesen Großsiedlungen aus den 60er, 70er, 80er Jahren, wo wir feststellen, dass da jetzt diese demografischen Umbrüche passieren. Mhm. Das heißt, die Dichte fällt zusammen, die Wohnflächen explodieren. Die Leute wollen aber natürlich im Quartier bleiben. Mhm. Und da haben wir an 2 Stellen so ein kleines Randstücklein gefunden, wo man dann 200 Wohnungen ergänzen kann, in der Hoffnung, Umzugsangebote zu machen. Barrierefreiheit ist ein Riesenthema. Wenn ich mit 60 umziehe, will ich eine barrierefreie Wohnung. Ja, und da haben wir dann gesagt, doch, das dürfen wir jetzt, diese Obstwiese überbauen, weil wir damit so etwas wie eine doppelte Verdichtung produzieren. Also nicht nur selber auf dem Grundstück mehr, was ich bei Ersatzneubauten ein Kriterium finde, sondern eben auch im Bestand drin einen Prozess vielleicht auslösen, der dort dann auch zu mehr Suffizienz oder zu einem Generationenwechsel führt. Und bei diesen Projekten sind wir dann sehr stark mit der Ökologiefrage konfrontiert worden und haben auch jetzt bei der Neckarspinnerei dann zusammengearbeitet mit Leuten, die ein Tool entwickelt haben, um Ökodienstleistungen bewerten zu können, schon auf der Wettbewerbsstufe. Und zu unserer völligen Verblüffung waren alle Wettbewerbsbeiträge besser als der Ist-Zustand.
Also die Wettbewerbsbeiträge, die erhalten ja den Bestand und ergänzen ihn wahrscheinlich, oder?
In dem Fall war es Erhalt und Ergänzung, aber ich rede jetzt von dem Teil, wo im Moment so eine wilde, verkrautete Auenlandschaft ist, wo wir tatsächlich Neubauvolumen reinstellen, konnten wir nachweisen, dass das, was wir neu machen, bezüglich Pflanzenvielfalt, Tiervielfalt,
also jetzt habe ich es verstanden.
Wassermanagement, besser ist als der Naturzustand. Wir kennen das Phänomen schon aus dem Vergleich Landwirtschaft-Stadt. Also in der industriellen, leergeräumten Landschaft hast du eine tiefere Biodiversität als in einem Gründerzeitquartier mit Fassadenbegrünung und irgendwelchen Flächen und Vorgärten. Also das muss der Anspruch sein, dass wir besser werden. Also das ist dann ein super Argument, um es dann doch zu tun.
Sehr spannend, ja. Naja, man lernt ja auch immer mehr, wie man jetzt die Tiere auch integrieren kann. Also gibt es ja viele Aspekte in der Verdichtung dann.
Tiere haben es eben auch gerne ein bisschen vielfältig, oder? Nicht nur die Menschen.
Ja, das ist so, ja.
Also richtig spannend wird es, und das war jetzt wirklich für mich eine neue Geschichte hier in der Region, wenn man es mit Produktion zusammen denken beginnt. Also die Zukunft der Gewerbegebiete. Von daher war ich ein bisschen zurückhaltend, dass Sie gesagt haben, Sie wollen mit mir über Wohnen reden, weil was mich im Moment hier wirklich unglaublich umtreibt und beschäftigt, das ist diese Frage nach der Arbeit und den Arbeitsgebieten. Also wir sind mittlerweile der festen Überzeugung, dass die Gewerbegebiete eigentlich die interessanten Orte für die Zukunft sind, weil wir da schlicht riesige Potenziale sehen. Und das wäre dann wieder die Anknüpfung an dieses Biodiversitätsthema. Da hast du im Moment null Qualität. Asphaltierte, riesige, erdgeschossige Parkierungsflächen, Hallendächer, die nicht begrünt sind natürlich. Und teilweise, und das wäre das spannende Beispiel jetzt in der IBA in Fellbach, also wirklich unmittelbar angrenzend an die Stadt Stuttgart, 110 Hektar Gewerbegebiet mit einem Überflutungsproblem, mit einem Überhitzungsproblem, mit sehr wenig Arbeitsplatzqualität, Aufenthaltsqualität. Und daneben intensive Landwirtschaft, also eher so Gemüse, Rucola, Spargel, Basilikum-Landwirtschaft, auch unter einem hohen ökonomischen Druck. Die haben mittlerweile ein Bewässerungsproblem, also die brauchen Trinkwasser von der Kommune zu viel, die heizen ihre Gewächshäuser, oder? Und auf der anderen Straßenseite hast du das Rechenzentrum, das seine Abwärme wegkühlt. Und da sind wir jetzt in einer sehr spannenden Diskussion, ob man die Dinge zusammenbringen könnte. So in eine synergetische Stoff-Energie-Kreisläufe hineinkommt. Mhm. Und das ist interessant an der Produktion und am Gewerbe, dass die haben materiell, die machen was, oder? Mhm. Und das jetzt auch unter ökologischen Gesichtspunkten in eine Verbindung zu bringen. Produktion ist auch natürlich sehr viel unkritischer geworden als in der ersten Industrialisierungsphase. Und das ist jetzt so das Ding, das mich da unglaublich antreibt. Mhm.
Na, ich hatte mir das als Stichwort auch aufgeschrieben, Produktion und Wohnen. Und ich muss da jetzt nochmal nachfragen. Also auf der einen Seite sagt man ja, dass auch viele jetzt dieses Homeoffice und so, das hat ja auch das Ganze, verändert ja auch die Ansprüche an eine Wohnung und überhaupt, dass viel mehr im Quartier auch bleiben, weil sie dann dort arbeiten können. Und dann gibt es das produzierende Gewerbe, was man dann vielleicht noch integriert, wenn man jetzt ein neues Stadtquartier entwickelt. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, geht es darum, auch bestehende Gewerbe dann mit Wohnen zu verbinden. Wie genau funktioniert das dann? Also das heißt, man nimmt landwirtschaftliche Flächen weg oder Gewerbeflächen und baut dann Wohnen dazu. Wie kann man sich das vorstellen?
Also das Stichwort ist natürlich immer Potenziale schöpfen, mehr machen als vorher. Wir haben die Diskussion tatsächlich an zwei, drei Orten geführt, wo der Gemeinderat gesagt hat, das ist Gewerbegebiet, das ist für unser lokales Gewerbe, das ist für unsere Gewerbesteuer wahnsinnig wichtig, geht da nicht rein, oder? Und nicht überall, aber an gewissen Stellen konnten wir dann argumentieren, dass mit dem urbanen Gebiet, das ja in Deutschland erst seit 2017 überhaupt Nutzungsmischung zulässt, oder? Also die ganze Moderne, die letzten 100 Jahre waren geprägt von diesem Industrialisierungsschock, die Dinge müssen getrennt werden. Jetzt hat sich die Produktion in vielen Teilen so weit entwickelt, dass es da eigentlich gar nicht mehr so gute Argumente dafür gibt. In Zürich und in Wien sucht man verzweifelt nach dem Kaffeeröster und dem Marmeladen-Bio-Hersteller, um die Erdgeschosse irgendwie zu aktivieren. Und hier in der Region Stuttgart gibt es immer noch eine florierende, produzierende Gewerbe, Industrie auf allen möglichen Ebenen. Das ist ein Material, mit dem wir jetzt arbeiten möchten.
Das heißt, es ist eigentlich prädestiniert, dass in dieser Gegend jetzt auszuprobieren oder zu initiieren. Und ist das auch immer verträglich dann mit Wohnen?
Das ist meistens verträglich. Aber man hat natürlich Angst, dass dann irgendwo es nicht verträglich ist und man dann in eine Klagegeschichte reinkommt. Der Gewerbetreibende hat Angst, dass er rausgeklagt wird. Die Wohnenden haben vielleicht Angst, dass es lärmig ist. Was aber tatsächlich, wenn man das auf eine clevere Art und Weise strukturiert, da sind wir bei gewissen Projekten schon ziemlich weit jetzt, kriegt man das in den Griff. Da hilft mir persönlich jetzt auch wieder die Erfahrung aus Zürich, weil wir ja immer an unmöglichen Orten gebaut haben. Also es war so die Strategie arm, aber clever. Also die Grundstücke, die niemand will. Und da mussten wir dann natürlich auch mit Wohnungstypologien Erfindungen machen, wie du dich vor Lärm schützen kannst und solche Dinge. Und das ist der große Vorteil des Gewerbegebiets. Da haben wir Parzellengrößen, Maßstäbe, wo du dich dann eben typologisch auch zum Beispiel vor Lärm an einer Seite schützen kannst, wo man sich so eine Art Ökosystem selber aufbauen kann, dass man sogar mit cleveren Juristen verrechtlichen, in B-Plänen verrechtlichen kann. Da haben wir jetzt erste Beispiele. Das ist alles wahnsinnig anspruchsvoll und kompliziert. Aber ich glaube, das geht in diese Richtung. Ja.
Das heißt aber, Sie unterstützen dann auch die Projekte, diese Rahmenbedingungen abzustecken und auch bis hin zum Juristischen sozusagen.
Ja, ich habe mir das auch anders vorgestellt, künstlerischer Direktor, aber, aber wie es schon in Zürich war, am Schluss ist das 90% Finanzierung und Recht. Und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil einer IBA, weil wir da in einem kollektiven Prozess uns das leisten können und aber auch in einer gewissen Breite ausrollen können über die verschiedenen Projekte, die wir haben. Also das spüren wir auch, da werden wir auch sehr ernst genommen.
Gibt es Beispiele international, wo man sagt, da, das ist ein gutes Beispiel, wie man sowas kombiniert hat oder auch ein bestehendes Gewerbegebiet dann erweitert hat, sage ich jetzt mal?
Ja, es gibt da die ganz wenigen Beispiele, die im Kreisraum zitiert werden. Wir sind da sehr eng, auch im wissenschaftlichen Kontakt mit Markus Schäfer von Hosea Schäfer, in Zug, auch der Schweiz, diesen VZUG-Konzern mitten in der reichsten Stadt der Schweiz, muss man sich auch mal vorstellen, über einen 20-jährigen Prozess in ein produktives Quartier zu verwandeln, versuchen, ja, mit massiver Verdichtung. Wien hat Konzepte zur produktiven Stadt. Ich bin da kürzlich das neueste Projekt von 1:1 Architekten anschauen gegangen. Im Nordbahnhofviertel ist
ja,
das
ja,
so.
Genau, die Hauswirtschaft.
Die Hauswirtschaft. Ja, genau. Geht sicher in diese Richtung. Paris ist interessant, auf ganz vielen Ebenen, aber auch auf der Ebene. Und Brüssel, bis zur institutionellen Seite, also dieses Baumeister-System, das die haben, mit dem Boré als Chef, der auch so eine intermediäre Truppe, das sind auch 15 Leute, die sind kein Amt, aber die sind irgendwie so Qualitäts- und Think Tank, der viel über produktive Stadt nachdenkt und da diesen Masterplan auch gemacht hat entlang vom Kanal. Also ja, wir schauen da natürlich links und rechts.
Wie ist es mit der Mobilität, wenn man so solche Gebiete sich anschaut? Und Gewerbegebiet ist ja meistens mit dem Auto erreichbar. Ist das hier so dicht, die Region, dass das immer auch mit öffentlichem Verkehr gut erreichbar ist? Oder wie geht man damit um?
An ganz vielen Stellen ja. Also ich muss da schon auch einschränken. Ich sage nicht, dass das überall geht, was wir jetzt machen. Und so diese 50 Hektar Batteriezellproduktion mit ihrer ganzen Logistik, die braucht Flächen und da will ich, glaube ich, nicht über Nutzungsmischung diskutieren. Aber in diesem Zwischenbereich, und der wächst eben auch sehr stark in der Industrie, also hier die Tüftler, oder dieser Engineering-Bereich, Prototyping, viel ist ja mittlerweile auch in der Automobilindustrie, Softwareentwicklung, solche Dinge, da sehen wir die spannenden Kombinationen. Also bis dann aber auch zum lokalen Gewerbe, dass der mit seinem Farbkübel, das war ja auch in Brüssel das Argument, nicht irgendwie jeden Morgen 30 Kilometer von der Alp runterfahren muss, um dir den Fensterladen zu streichen. Also, und da wird es dann schlussendlich auch ökonomisch spannend. Also das ist eigentlich meine größte Angst, dass diese Projekte dann so großen Erfolg haben, dass sie dann auch wieder zu Gentrifizierungsprojekten im Gewerbegebiet werden. Da brauchen wir neue Instrumente. Ja.
Gegen Gentrifizierung oder wofür brauchen wir neue Instrumente?
Um diese Nutzungsmischung dauerhaft zu sichern.
Okay.
Also wir haben den Effekt, ich wohne hier im Stuttgarter Westen, eines der wenigen wirklich massiv dichten innerstädtischen Gründerzeitquartiere. Und da gab es ja das in den letzten Jahrzehnten, oder? Da war in jedem Hinterhof war da irgendein Gewerbe. Die sind ja mittlerweile fast alle weggedrängt. Das müssen wir verhindern, wenn wir über das Gewerbegebiet der Zukunft nachdenken. Es gibt eine Initiative in Zürich jetzt ganz neu, ob man nicht eine neue Gebietskategorie urbane Produktion einführen müsste. Also dass man das Gewerbegebiet auch, um die tiefen Mieten zu schützen, durchaus an vielen Stellen noch belässt, vielleicht auch das Industriegebiet, wenn wir jetzt von der Region Stuttgart sprechen. Aber das ist so Zonen des kreativen Miteinanders, die vielleicht sogar dann völlig durchlässig sind zwischen Wohnen und Arbeiten. Das hat dann auch wieder etwas mit Suffizienz in die Zukunft zu tun. Ich träume eigentlich von diesem Haus. Also die Spinnereifabrik aus dem 19. Jahrhundert, da kann ich rein und wohnen, oder?
Ja.
Und ich kann aber auch spinnen. Mit dem Großwohnungsbau der 60er Jahre kann ich das
nein,
nicht.
Nein, oder? Ich weiß, solche Formen sind sehr flexibel für unterschiedliche Nutzung. Das ist ja genauso wie beim Gründerzeitbau, wo ja auch viel stattfinden kann und man wieder weg muss von diesen monofunktionalen Strukturen, ja.
Das war dann vielleicht auch noch die Klammer zu meinem persönlichen Drama mit der Moderne, dass wir halt wirklich eher in der Gründerzeit und in diesen robusten Strukturen vermutlich die Zukunft finden als im Super-Hightech.
Aber es ist ja irgendwie, also mir kommt vor, auf der einen Seite fängt man jetzt an oder fordert das auch, dass auch in Österreich, dass man weg von dieser reinen dort Industriegebiet, dort Wohngebiet, also von dieser, ich sag mal, monofunktionalen Belegung weggeht zu, so wie Sie auch gesagt haben, so Mischstrukturen. Aber es muss ja dann doch immer auch eine gute Mischung von diesen sozusagen monofunktional, vielleicht durchmischte Strukturen geben. Also es ist, man braucht ein Feingespür dafür, oder? Auch wenn ich Ihnen zuhöre, man kann jetzt nicht eine Antwort über alles gießen.
Das haben wir aber auch beim Wohnen schon gelernt. Wenn du dich auf diese Komplexität einlässt, dann braucht es so etwas wie Software. Also Kümmerer, eine neue Form von Hausmeister vielleicht, auch Verwaltungsstrukturen, die mit solchen Komplexitäten umgehen können. Es ist ja nicht ganz untypisch, dass unser jetzt Leuchtturmbeispiel ist tatsächlich industriellen Familie in siebter Generation. Also denen gehört das ganze Ding und die sagen, das können wir managen, das können wir handeln. Mhm. Wenn es dann da ein Lernproblem gibt, dann schieben wir den nach hinten oder so. Also das ist richtig. Das sind dann sehr dynamische, komplexe Systeme, die man irgendwie auch auf eine gute Art verwalten, betreiben, entwickeln muss. Mhm. Aber die Gewinne an Qualität, an Interesse, Sie haben Mobilität angesprochen, an Nähe, an die 10-Minuten-Stadt geht ja nur so.
Also ja, es ist so, ja. Gibt es noch was, was Sie ergänzen wollen?
Nein, ich glaube, also diese produktive Seite, die war mir sehr wichtig und ich glaube, die haben wir jetzt aber eigentlich auch besprochen in ihren auch Widersprüchlichkeiten und Herausforderungen.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Das war Andreas Hofer, Intendant der IBA 27. Vielen Dank für das Gespräch und fürs Zuhören. Über das Potenzial von Gewerbegebieten haben wir schon mal in einer Folge von Morgenbau gesprochen. Vielleicht erinnert ihr euch, in Folge 23 sprach ich mit den Wiener Architekten Smartfoll und da ging es um die Weiterentwicklung eines Gewerbegebietes am Rande von Salzburg. Die Architekten haben dort zwei leerstehende Hallen umgebaut für Büro und Kleingewerbe. Und im Gespräch haben auch Sie erwähnt, dass Sie diesen Ort eigentlich sehr, sehr gerne mit Wohnen kombinieren würden. Und auch das Thema Biodiversität kam damals zur Sprache, so wie Andreas Hofer das ja auch gesagt hat, dass eine Nutzungsdurchmischung auch der Biodiversität dient, da dann die großen asphaltierten Flächen endlich wegfallen. Noch allerdings lassen die Raumordnungskategorien das in Österreich nicht zu. Hört doch mal rein in Folge 23 mit dem Titel »Umnutzen statt Abreißen«. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn euch die Folge gefallen hat, unterstützt uns. Empfehlt die Folge weiter, bewertet sie auf der Podcast-Plattform. Und noch besser, ihr könnt uns auch monetär unterstützen. In der nächsten Folge spreche ich mit Barbara Pampe von der Montagsstiftung. Es geht um die Bildungslandschaft Nord in Köln. Das ist eine Schullandschaft, die ganz unterschiedliche Schultypen vereint und die nun durch Sanierung, Anbau, Ausbau und Neubau erweitert wurde. Das Faszinierende daran ist unter anderem die Offenheit dieser Landschaft. Statt umzäunter Schulhöfe gibt es einen großen Park, der untertags auch als Schulhof dient. Nun aber sage ich, vielen Dank fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal bei Morgenbau, eure Anne Isop.